Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen beim WeTalk, dem Videopodcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Mein Name ist Anna Staruselski und ich führe Sie durch die heutige Sendung. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, Professor Dr. Samuel Salzborn. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Professor Dr. Samuel Salzborn ist Antisemitismusforscher und Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus und Honorarprofessor für Politikwissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat auch in Deutschland Antisemitismus stark zugenommen. Und diese Entwicklung führte zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie es uns als demokratische Gesellschaft gelingen kann, diesem Judenhass entgegenzuwirken. Darüber wollen wir heute sprechen mit Herrn Salzborn. Herr Salzborn, oft scheint die Debatte um Antisemitismus sehr abstrakt zu sein. Vielleicht können Sie uns erklären, worüber wir eigentlich reden. Was ist Antisemitismus?
Also zunächst mal ist das Thema eigentlich überhaupt nicht abstrakt. Für Jüdinnen und Juden ist es in keiner Weise abstrakt, gerade nach dem 7. Oktober, aber auch schon davor nicht, weil Antisemitismus ist Alltag, ist Alltagserfahrung in der U-Bahn, in der Kita, in der Schule, auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit, in der Kneipe. An allen Orten begegnet Jüdinnen und Juden Antisemitismus. Aber Antisemitismus ist ein Weltbild, das eben noch weit darüber hinausreicht. Also das heißt, Antisemiten verstehen für sich, deuten für sich, was sie für jüdisch halten. Und insofern ist Antisemitismus immer verbunden mit Projektionen, mit Verschwörungsmythen, richtet sich immer gegen Jüdinnen und Juden in Denken und Handeln. Aber auch weit darüber hinaus, eben Antisemiten können auch anderes für jüdisch halten. All das, was sie hassen und ablehnen, wird am Ende in diesem Weltbild des Antisemitismus dann eben zu einer antijüdischen Projektionsfläche.
Und wir erleben auch, dass viel darüber diskutiert wird, was ist schon Antisemitismus, was ist Antisemitismus nicht. Gibt es da Hilfestellungen, an denen man sich orientieren kann?
Also einerseits ist das quasi in der Forschung relativ weit fortgeschritten. Es ist relativ klar, was Antisemitismus ist. Und wir haben auch für die politische Praxis, gerade für Menschen, die sich anfangen, mit dem Thema zu befassen, die ja vielleicht nicht sofort in die Forschungsliteratur einsteigen, mit der IRA-Arbeitsdefinition, also der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance, eine sehr gute Arbeitsgrundlage. Die ist auch in der Europäischen Union weitgehend Konsens, in Deutschland, in Berlin, die eben Grundlagen legt, um ein Grundverständnis von Antisemitismus zu entwickeln. Und das, was ich zum Beispiel hier gesagt habe mit solchen Schlagworten wie Projektion, dass Antisemitismus sich gegen Jüdinnen und Juden, aber auch gegen andere richten kann, all das enthält diese Definition. Sie ist niedrigschwellig formuliert und buchstabiert im Prinzip für einen Einstieg das Thema sehr gut aus.
Und im Zusammenhang mit der IRA-Arbeitsdefinition gibt es ja diese berühmte 3D-Regel. Können Sie uns etwas dazu auch sagen?
Also die IRA-Arbeitsdefinition in der Fassung, wie die Bundesregierung sie angenommen hat, wie sie auch weit verbreitet ist, beinhaltet auch den Hinweis darauf, dass Antisemitismus sich auch gegen den Staat Israel, verstanden als jüdischer Staat, richten kann. Und in der Forschung ist es so, dass es tatsächlich einen Ansatz gibt für die Frage, wann geht es um Antisemitismus, der sich gegen Israel richtet und wann eben auch um sachliche Kritik an der Politik Israels. Und wir gehen davon aus, dass Antisemitismus dann vorliegt, das sind diese sogenannten 3Ds, Dämonisierung, Delegitimierung, doppelte Standards. Das heißt, wenn der jüdische Staat Israel delegitimiert wird, als jüdischer, als demokratischer Staat, wenn er dämonisiert wird, also etwa durch Vergleiche mit dem Nationalsozialismus oder anderen autoritären, totalitären Regimen und dann eben den doppelten Standards, wobei man eigentlich sogar sagen muss, das sind doppelte Standards, weil einerseits geht es eben genau darum, wenn die Politik Israels mit anderen Standards gemessen wird als die anderer Staaten. Aber man muss auch nochmal, glaube ich, nochmal besonders hervorheben, dass eine Schieflage auch dann besteht, wenn man die Politik Israels vergleicht mit terroristischen Banden wie der Hamas. Also das heißt, wenn es gar nicht um Staaten geht, sondern um terroristische, antisemitische Akteure, die sowieso in der internationalen Politik ja von vornherein delegitimiert sind. Und das zieht dann quasi noch fast eine Verdopplung der doppelten Standards ein.
In der Antisemitismusforschung und jetzt vor allen Dingen auch politisch wird gesprochen auch von anderen Definitionen zu Antisemitismus. Was ist denn dabei vielleicht auch gerade das inhaltliche Problem?
Also zunächst mal denke ich, dass dieser Streit vor allen Dingen auch dadurch irritiert, dass ich oft den Eindruck habe, es weiß eigentlich, viele wissen gar nicht, wovon sie reden. Mhm. Also das heißt, es gibt einige natürlich, die haben ein vorsätzliches Anliegen, die sogenannten konkurrierenden Definitionen, ich halte sie gar nicht unbedingt für Definitionen, sondern eher für Erklärungen, offene Briefe, also würde sie auch nicht auf diesen Status heben, weil die IRA-Arbeitsdefinition ja auch staatlicherseits weitreichend anerkannt ist. Diese Gegenentwürfe zielen vor allen Dingen auf einen Punkt ab, nämlich Israel aus dem Thema rauszunehmen. Also das heißt, den anti-israelischen Antisemitismus, der seit spätestens 9/11 eine globale Integrationsideologie geworden ist, den eigentlich wegzudefinieren. Und insofern ist es besonders irritierend, neben jetzt bestimmten Personen, die das vorsätzlich machen, absichtlich machen und eben aus Gründen, die offensichtlich was mit Verharmlosung von Antisemitismus und Israel-Hass zu tun haben, agieren, dass ich oft den Eindruck habe in jüngsten Debatten, dass eigentlich kaum jemand weiß, was in der IRA-Arbeitsdefinition eigentlich drinsteht. Mhm. Also das heißt, da ist ja auch dieser Passus, dass der jüdische Staat Israel im Gegenstand von Antisemitismus sein kann. Also das heißt, hier ist überhaupt nicht das, was immer suggeriert wird, formuliert. Mitnichten ist Kritik, sachliche Kritik am Staat Israel antisemitisch. Mhm. Und das gibt auch die IRA-Arbeitsdefinition überhaupt nicht her. Und insofern habe ich den Eindruck, wenn wir uns gerade die Debatten der letzten Wochen anschauen, dass oftmals hier quasi gegen etwas angerannt wird, was, sagen wir mal, nur rudimentär oder vielleicht im schlimmsten Fall auch gar nicht im Wortlaut bekannt ist. Auch weil die IRA, die International Holocaust Remembrance Alliance, ja Ausführungshinweise, Erweiterungshinweise gibt, die auch genau klar auf diesen Punkt abstellen.
Mhm. Wenn man jetzt versuchen würde, in eine politische Diskussion zu gehen oder eine Debatte mit Bürgerinnen und Bürgern, wie würden Sie Antisemitismus in Kürze erklären?
Also die allerkürzeste Fassung, Antisemitismus ist Hass auf Jüdinnen und Juden. Antisemitismus ist aber eben ein Weltbild, das verbunden ist mit Emotionen. Das hat schon Jean-Paul Sartre 1945 geschrieben. Und das heißt, im Prinzip dieses Weltbild funktioniert so, all das, was abstrakt ist, also abstraktes Denken, abstrakte Elemente der modernen Gesellschaft werden abgelehnt und nicht verstanden. Zugleich aber auch konkrete Emotionen sind verhasst und abgelehnt. Also das heißt, es wird umgedreht, das Abstrakte will man konkretisieren im Denken und die Emotionen im Fühlen dann abstrahieren. Und das heißt, dass sich quasi für abstrakte Prozesse in der modernen Gesellschaft, kennen wir etwa zum Beispiel aus dem Finanzwesen, aus Antisemitismus in der Finanzwelt, in diesem Zusammenhang, kennen wir aber auch im Zusammenhang mit Debatten über die moderne Demokratie, das moderne Rechtssystem, auch das sind ja quasi Abstraktionen, die letzten Endes existieren. Die werden versucht zu konkretisieren über Projektionen, über Verschwörungsmythen und dann eben eine Gruppe oder einzelne Menschen ausfindig gemacht, die man für die Probleme verantwortlich macht. Und im antisemitischen Weltbild sind das Jüdinnen und Juden.
Vielen Dank. Sie sind ja Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus. Anders könnte man vielleicht auch Antisemitismusbeauftragter sagen. Es gibt ja bundesweit in fast allen Bundesländern sogenannte Antisemitismusbeauftragte. Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen? Womit Sie sich beschäftigen, kann man sich denken, aber vielleicht können Sie uns einen Einblick gewähren.
Also zunächst mal ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen zu vergleichen. Die haben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Arbeitsbedingungen und auch unterschiedliche Grundlagen. Ich glaube, wichtig ist zunächst mal, das Land Berlin war das erste Bundesland, das 2019 ein Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention verabschiedet hat. Und das kennzeichnet sich durch Elemente, die dann auch meine Arbeit prägen. Nämlich einerseits, dass alle unsere Senatsverwaltungen, in anderen Bundesländern werden das die Ministerien, miteinander gemeinsam an dem Thema abgestimmt arbeiten. Dafür haben wir in diesem Landeskonzept auch ganz konkrete Maßnahmen benannt, also quasi nicht nur Appelle, was man tun sollte, sondern konkrete Aufträge, die formuliert worden sind. Und der Großteil dessen, das zeigt dann auch der erste Umsetzungsbericht, ist auch letzten Endes tatsächlich erfolgt. Das heißt für Berlin auch die Zusammenarbeit mit den Bezirken. Berlin ist ja eine große Stadt, aber eigentlich 12 Großstädte. Wir haben 12 Bezirke. Aber heißt auch ganz besonders die intensive Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und jüdischer Community. Also auch das ist eine ganz spezifische Berliner Perspektive, dass wir sehen, dass Zivilgesellschaft, dass auch jüdische Gemeinden ganz besonders Kompetenzen haben, Wissen haben, auch oftmals viel mehr Vertrauen natürlich genießen als der Staat und dass wir deswegen auch sehr viel Wert darauf legen, hier zu kooperieren, zusammenzuarbeiten und das miteinander zu verbinden. Und am Ende läuft das eben hinaus auf diese Verbindung in Berlin aus Prävention, Intervention und Repression. als die zentralen Elemente und das kennzeichnet dann auch Arbeitsalltag, also von konkreten einzelnen Problemen, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Vorfälle geht, wenn es um Unterstützung von Betroffenen geht, was Beratung angeht, aber auch was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Aber wir wollen natürlich vor allen Dingen im Land auch dahin, dass bestimmte strukturelle Maßnahmen verändert werden. Wir haben in Berlin als erstes Bundesland mittlerweile 4 Landesgesetze, in denen Antisemitismus ausdrücklich thematisiert ist. Und wir haben aber auch in anderen Bereichen, also kürzlich ja auch gerade erst das Bestattungsrecht geändert, was jetzt nicht unbedingt Antisemitismusprävention ist, aber eben auf Gleichbehandlung und Gleichberechtigung letzten Endes zielt und hier die alte 48-Stunden-Frist abgeschafft, was nach der Halacha eben auch ein Problem ist, aber auch für andere Religionsgruppen ein Problem ist, wenn eine Bestattung erst nach 48 Stunden erfolgen kann, und haben hier eben auch versucht, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung umzusetzen, und damit verbindet sich dann eben auch die Arbeit gegen Antisemitismus insgesamt mit dem Abbau von Diskriminierung, die die Jüdinnen und Juden dann auch erleben, auch wenn es nicht um Antisemitismus geht, sondern um Ungleichbehandlung.
Ja, vielen Dank. Sie haben es auch angesprochen, es geht auch um strukturelle Veränderungen, auch um politische Unterstützung, gerade beim Thema Antisemitismus. Gerade nach dem Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15, insbesondere dann, wurden ja die politischen Forderungen formuliert, dass es eine Handhabe geben muss, die verhindert, dass Steuergeld für Antisemitismus missbraucht wird. Es gab jetzt ja auch schon einen ersten Aufschlag in Berlin, sich diesem Thema anzunähern. Wie kann man denn sicherstellen und langfristig auch eine solche Handhabe überprüfen, dass Steuergeld nicht für Antisemitismus missbraucht wird?
Also zunächst mal muss man ja sagen, wir haben mit den Grundlagen, die das Grundgesetz hergibt, die auch die Verfassung von Berlin hergibt, die Gleichheitsaspekte in den Mittelpunkt rückt, die Antidiskriminierung in den Mittelpunkt rückt, eigentlich abstrakt schon eine Grundlage, die das verhindern könnte oder sollte. Aber das Problem ist, dass auch wenn der Geist der Verfassung, wie man politologisch sagen würde, das beinhaltet, es eben nicht explizit gemacht ist. Und dass über die Jahrzehnte seit auch Entstehung des Grundgesetzes und der Berliner Verfassung sich einfach im Bewusstsein viel verändert hat. Deswegen brauchen wir Konkretisierung. Und ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen auch Verpflichtungen, die der Staat sich hier selbst gibt. Also das heißt, ganz klar zu machen, dass Diskriminierung und Antisemitismus im Besonderen, weil auch wenn manchmal geglaubt wird, der sei mit gemeint, ist das in der Praxis oft nicht der Fall. Also das muss man explizit machen, dass es auch um Antisemitismus geht. Und hier im Prinzip das konkretisieren und klar machen, dass in Fällen, in denen solche Probleme vorliegen könnten, dass es eine ganz klare, eindeutige Handhabe gibt, dann auch keine Fördermittel auszureichen. Das ist aber vor allen Dingen eine staatliche Verpflichtung meines Erachtens. Und insofern wichtig, dass wir quasi da die Grundlagen schaffen. Und das Land Berlin arbeitet ja auch gerade mit der Perspektive daran, hier rechtssichere Grundlagen zu schaffen. Der Fokus liegt im Moment darauf, dass das bis Ende des zweiten Quartals dieses Jahres eine entsprechende Vorlage geben soll. Und ich bin auch relativ zuversichtlich, dass das gelingen wird.
Ich habe es gerade schon angesprochen, es gab den ersten Aufschlag der sogenannten Antisemitismusklausel für den Kunst- und Kulturbetrieb in Berlin. Aus Ihrer Sicht, woran ist dieses Vorhaben vorerst gescheitert?
Also ich denke mal, wir müssen zunächst sehen, vom Ergebnis her betrachtet, dass aufgrund dieses Entwurfs, dieses ersten Ansatzes unserer Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt das Thema tatsächlich deutlich präsenter geworden ist, nicht nur in Berlin, sondern auch weiter darüber hinaus und auch auf Bundesebene. Und das klar gemacht worden ist, insbesondere nach der Documenta, aber auch nach einigen anderen Vorfällen von Antisemitismus im Kunst- und Kulturmilieu, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann und dass man quasi handeln muss und dass klare Erklärungen gegen Antisemitismus in Kunst und Kultur zwar unverzichtbar sind, aber dass sie nicht reichen. Und insofern haben wir, glaube ich, hier, würde ich jetzt vom jetzigen Standpunkt aus sagen, erstmal einen wichtigen Impuls, dass der quasi in Bezug auf Fragen der Ausgestaltung noch Nachbesserungsbedarf hat. Das hat ja auch unser Kultursenator eingeräumt. Ich glaube, man muss auch sehen, dass eben schlicht und ergreifend ein Punkt auch langsam erreicht war, wo es einen Handlungsdruck auch einfach gab und dass quasi in solchen Phasen manche Dinge auch dann nachbesserungs- und korrekturbedürftig sind, ist, glaube ich, eine Sache, die ist zwar an der Stelle vielleicht vermeidbar gewesen, aber es ist auch nicht auch in der Natur der Sache, dass das passiert. passieren kann. Und insofern würde ich vor allen Dingen sagen, wir haben hier einen konstruktiven Impuls. Im Detail muss nachgearbeitet werden. Wir müssen das uns genauer angucken. Wir müssen das präziser machen. Aber wichtig ist vielleicht vor allen Dingen an diesem Anlass, dass eben die Debatte begonnen hat. Und ich finde auch interessant, dass viele Kulturinstitutionen jetzt ja auch sagen, sie müssen sich damit befassen. Das haben sie vorher offensichtlich noch nicht eingesehen. Aber auch etwas bedauerlich, ich habe auch Stimmen gehört, die aus dem Kulturbereich gesagt haben, sie würden das gerne von unten nach oben machen, also aus Eigeninitiative. Und da frage ich mich schon, warum hat man das in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht gemacht? Und wenn die Eigeninitiative nicht kommt, dann ist es eben auch manchmal notwendig, dass man da die Impulse setzt und dann vielleicht auch da mehr in Gang kommt an Selbstkritikfähigkeit. Denn die ist im Bereich Kunst und Kultur dringlichst geboten, die Auseinandersetzung mit dem Problem von Antisemitismus eben im Kunst- und Kulturbereich. Und dafür brauchen wir auch die Kulturinstitutionen, die sich dem Problem endlich stellen müssen.
Also die Rede ist ja oft auch von strukturellen Problemen im Kunst- und Kulturbetrieb. Berlin ist ja eine sehr lebendige und Kulturvielfaltstadt. Sie haben jetzt ja aber auch schon angesprochen, dass es dort akuten Handlungsbedarf gibt. Wie sieht es denn mit der Zivilgesellschaft aus und Bürgerinnen und Bürger? Was können Sie denn tun, um gegen Antisemitismus anzukämpfen?
Also ich denke, es gibt unterschiedliche Ebenen. Das eine ist, Jüdinnen und Juden zu unterstützen. Das heißt tatsächlich auch, wenn man Vorfälle sieht, wenn man wahrnimmt, dass es Diskriminierung gibt. Wir haben ja auch über unsere Landeskommission gegen Gewalt eine entsprechend große Kampagne begonnen, die auch noch fortgesetzt werden soll, eben nicht wegzusehen, nicht zu schweigen. Das ist aber eigentlich schon fast banal. Also das heißt, als Zeugin zur Verfügung zu stehen, Vorfälle zur Anzeige zu bringen, das ist etwas, das würde man, glaube ich, für eigentlich selbstverständlich halten. Aber da muss man weiter motivieren. Wenn es aber um den Alltag geht, wo man Antisemitismus scheinbar nicht so wahrnimmt, würde ich auch immer sagen, vor allen Dingen ins eigene Milieu schauen. Also das heißt, auch schauen, wo taucht Antisemitismus in der eigenen Lebensrealität auf der Arbeit, im eigenen kulturellen Kontext, im eigenen vielleicht religiösen Kontext, im eigenen Kontext der Musik, die man hört, im Bereich der Instagram-Stories, denen man folgt. Also das heißt, Antisemitismus ist sehr viel näher, als manche das glauben oder sich eingestehen wollen. Und ich glaube, das ist die Verbindung. Also einerseits jüdische Positionen zu stärken, aber andererseits im eigenen Milieu Antisemitismus dann auch zu kritisieren und die Auseinandersetzung in Gang zu setzen, weil am stärksten ist der Kampf gegen Antisemitismus, wenn er eben auch genau von denen geführt wird, wo in dem Bereich der Antisemitismus auch auftaucht. Also eine Künstlerin, die gegen Antisemitismus im Kunstmilieu agiert, ist sicherlich sehr viel effektiver, als wenn sie in einem ganz anderen Bereich aktiv wäre. Wenn man Antisemitismus in Parteien wahrnimmt, ist es natürlich auch klar, dass innerhalb der Parteien die Auseinandersetzung viel effektiver ist, als wenn das von außen kommt. Und insofern wäre der Appell, Antisemitismus gerade auch an den Bereichen wahrzunehmen, wo er auch was mit Selbstkritik letzten Endes zu tun hat.
Ja, vielen Dank für diesen empowernden, ermutigenden Appell und vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und insbesondere natürlich danke für Ihre Zeit, dass Sie heute hier waren und mit uns gesprochen haben. Und danke auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie diese Gespräche nicht verpassen möchten und mehr über die Werteinitiative erfahren wollen, dann folgen Sie uns gerne in den sozialen Medien, schauen Sie auf unserer Webseite vorbei und abonnieren Sie unseren Newsletter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war WeTalk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.